Danke, Yasuda. Ich freue mich sehr, Ibo Marianne auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Komm ruhig zu mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ehrlich gesagt war es so, wir haben uns gefragt, ist es ein guter Moment, in einem Vortragszelt auf der Fusion über den Zusammenhang der Zerstörung der Natur und dem Überspringen von tödlichen Krankheiten und Viruserregern von Tieren auf Menschen zu thematisieren. Herausgekommen ist die Einladung von Ibo Marianne. Sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ich kann dazu sagen, vor 2 Jahren hatte ich Kontakt mit euch und ihr habt erzählt, wie ihr das Konzept hier gestaltet, damit trotz Pandemie ein Festival stattfinden kann. Und es würde über Masken und ich weiß nicht was und dies und das geredet. Dann habe ich gesagt, mich ärgert, dass die Ursache niemals angesprochen wird. Und das habe ich mehrmals gesagt, sodass es zu der Einladung gekommen ist und wir können jetzt über die tatsächlichen Ursachen mal sprechen.
Sehr gut. Vor über 70 Jahren im Sauerland geboren, lange in Jakarta gelebt. Und ich würde sagen, was ich bisher mitbekommen habe von deiner Nichte, deine Nichte, dass du dich für den Erhalt des Regenwalds einsetzt und bei Watch Indonesia und Rettet den Regenwald aktiv bist und sehr internet- und digital affin bist. Habe ich gehört. Und das möchte ich eigentlich noch mit euch teilen. Eine befreundete Aktivistin aus Kamerun hat mal gesagt, sie ist die erste Person aus Europa, bei der sie das Gefühl hat, dass sie die Zusammenarbeit auf Vertrauen aufbaut. Herzlich willkommen, Ibo Marianne, bitte.
Vielen Dank. Tatsächlich habe ich lange in den Tropen gelebt, in Indonesien 15 Jahre und seit über 20 Jahren beschäftige ich mich, obwohl ich nicht mal dort lebe, mit Menschenrechten, Regenwald, Umweltzerstörung und was damit zusammenhängt, speziell in Südostasien, inzwischen aber auch weltweit. Und eine meiner tiefsten Erfahrungen war, dort gibt es Gemeinschaften, Indigene, die in ihrem Lebensraum, in ihrem Wald, seit 10.000, teilweise seit 40.000 Jahren gelebt haben, ohne ihn zu zerstören. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich da meinen Kopf geneigt habe und denke, wir müssen von denen lernen. Ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit, vielleicht nur eine Stunde. Und wir fangen gleich an mit dem Bild, wie Mensch und Wald, Bäume und andere Lebewesen miteinander verschmelzen. Dann Infektionskrankheiten, die aus dem Regenwald stammen, sind uns natürlich nicht unbekannt. Was uns überrollt hat, dass sie jetzt dass sie in die ganze Welt gekommen sind, dank Mobilisierung, dank Globalisierung, dank Warenverkehr, Reisetätigkeit und so weiter. Unsere These oder vielmehr unsere Überzeugung ist, dass die Covid-19-Pandemie von Menschen gemacht ist. Nicht irgendwo im Labor oder sonst wie konstruiert, sondern sie ist von den Menschen gemacht, weil wir die Natur plündern, weil wir die Wälder abholzen und weil wir uns in verhängnisvolle Nähe zu Wildtieren begeben. Deswegen können sich Krankheitserreger, auch tödliche Krankheitserreger, immer einfacher und schneller ausbreiten. Auf dem Bild sieht man einen Wildtiermarkt. Diese Wildtiermärkte gibt es nicht nur in Wuhan, wie Sie vielleicht schon gehört haben, als es mit der Pandemie anfing, sondern gibt es an vielen anderen Orten auch. Dieses Bild ist aufgenommen im Norden der Insel Sulawesi. Auch dort gibt es Wildtiermärkte. Und hier kommt es zu intensiven und engen Kontakt mit Wildtieren. Eben habe ich schon gesagt, die Pandemie ist nicht die erste, die weiter als nur lokal begrenzt aufgetaucht ist. Im Gespräch waren jetzt auch in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen die spanische Grippe, die viele Millionen Menschen hinweggerafft hat. Dann die Liste ist lang. Ich habe hier nur ein paar Beispiele gelistet, die Hongkong-Grippe, dann HIV, Zika-Virus zum Beispiel und Nipah-Virus, Hunter-Virus und so weiter, Marburg-Virus, Ebola, alles durch Kontakte mit Wildtieren. Was euch vielleicht noch bewusst ist, 2009, Vogelgrippe, Schweinegrippe und vor allen Dingen in Südostasien, was wir selbst erlebt haben, SARS, die erste Corona-Pandemie von diesem Typus, MERS, und was wir im Moment beobachten, noch relativ lokal, das Mayaro-Virus in Amazonien. Das sind alles Viren, die mutiert sind und die sich weiter verbreitet haben, zum allergrößten Teil über lokale Gegebenheiten hinaus, bis zum globalen. Die Übertragung von diesen Viren geschieht oft direkt von Mensch über einen Zwischenwirt, von einem Tier über einen Zwischenwirt zum Mensch. Und was in der Diskussion um das Corona-SARS-2-Virus oft diskutiert wurde, ob es von Fledermäusen stammt, von Pangolinen, also Schuppentieren, oder vielleicht sogar von Ratten, das ist alles sehr häufig diskutiert worden, aber das ist in unseren Augen wirklich zweitrangig. Denn wie kommen wir in Kontakt mit diesen Tieren? Die Fledermäuse selbst sind im ganzen Gefüge des Regenwaldes ungeheuer wichtige Lebewesen. Ohne die Fledermäuse würden vielleicht 30 oder vielleicht sogar 50% aller Bäume, vor allen Dingen auch der Obstbäume, nicht bestäubt werden können. Die sorgen auch dafür, für das Gleichgewicht im Insektenreich. Sie fressen dann Moskitos und so weiter. Aber sie tragen viele Viren und dank ihrer hohen Körpertemperatur, tun ihnen diese Viren oft nichts. Dagegen, wenn sie überspringen auf andere Lebewesen, auf Pangoline zum Beispiel als Zwischenwirt oder vielleicht auch auf Schleichkatzen, Tibetkatzen, werden ja auch oft genannt, oder Mustangs oder Ratten, schließlich landen sie dann bei Menschen. Also auf keinen Fall sollten wir Flughunde, Fledermäuse, Schleichkatzen und Ratten insofern verteufeln, denn auch wenn wir diese bekämpfen und auch die Jagd auf die oder den Genuss von denen bekämpfen, werden wir nach unserer Meinung die Ursache solcher Gefahren weiterer Pandemien und des Risikos der Pandemien nicht in den Griff kriegen. Es gibt eine ganze Menge von wissenschaftlichen Untersuchungen und vielleicht haben Sie die ein oder andere auch schon sich mal zu Gemüte geführt. Ich bin keine Virologin und habe mich auch nicht mit Epidemien beschäftigt, sondern ich bin halt Umweltschützerin und spezialisiert halt auf die tropischen Regenwälder. Aber das ist doch schließlich auch angekommen und einige Berichte, einige Studien habe ich mir zu Gemüte geführt. Und es ist so klar, dass mindestens 60% aller Infektionskrankheiten tatsächlich aus dem Tierreich stammen, übertragen von Mensch zu Tier. Darunter fallen auch die Krankheiten, die von Haustieren übertragen werden. Aber von diesen Infektionskrankheiten wiederum sind 70% stammen von Wildtieren. 70% der Zoonosen stammen von Wildtieren. Und von daher war die Hypothese, dass Covid-SARS-2 dann auch von einem Wildtiermarkt stammt, sehr naheliegend, weil die erste SARS-Epidemie 2002 bis 2003 auch auf Wildtiermärkten ihren Ausgangspunkt genommen hat. Schauen wir mal auf die Landkarte, wo befinden sich die tropischen Regenwälder? Der größte zusammenhängende tropische Regenwald ist in Amazonien zu verbuchen. Danach kommt das Kongo-Becken, also der Gürtel quasi um den Äquator in Afrika und dann Südostasien. Und da ist es vor allen Dingen heute noch Indonesien. Und die Regenwälder zeichnen sich durch vielerlei aus. Zum einen haben sie die höchste Biodiversität, außer vielleicht gewisse Korallenriffe. Sie regulieren die lokalen Wettergefüge, sie regulieren den Wasserhaushalt, sie tragen dazu bei, dass eine ganze Reihe von, dass zahlreiche Menschen auf jeden Fall ihren Lebensraum, ihre Nahrung dort finden und ebenso viele Tiere. Der Regenwald selbst besteht aus verschiedenen Stockwerken, was man in diesem Bild so andeutungsweise sehen kann. Und das gesamte Geschehen findet statt zwischen Boden und Krone. Ganz im Gegensatz zu den Wäldern hier, bei uns ist ein Großteil des Geschehens im Boden. Wenn der Regenwald weg ist, abgeholzt ist, dann ist die Humusschicht extrem dünn. Und bei den nächsten Regenfällen, ein starker Regenguss erodiert das und dann bleibt auch nicht viel übrig. Also das ganze, gesamte Leben, der gesamte Austausch, wie in einem Gewebe, wie in einem Netz, passiert tatsächlich im Wald selbst, innerhalb dieser Stockwerke. Wir nennen es ist wie ein dichtes, schützendes Gewebe. Und was hat das jetzt mit Tieren zu tun? Die Biodiversität, wie ich gesagt habe, was bedeutet das? Biodiversität bedeutet für Fachleute dreierlei. Einmal die Vielfalt an verschiedenen Tierarten und Pflanzenarten und Pilzen und so weiter, aber auch die Vielfalt an Ökosystemen, die ganz eigene Bedingungen und ganz eigene Lebensweisen hervorbringen und schließlich auch eine Vielfalt innerhalb verschiedener Lebewesen, Familien und Spezies. Man muss sich das dann so vorstellen, wie vielleicht ein zartes Gewebe nur in einem bestimmten Teil dieses Gewebes passt die Farbe rot, in einem anderen passt vielleicht die Farbe gelb. Und so, wenn dann ein Loch hineingeschnitten wird in so ein Gewebe, verändert sich das, dann verliert es den Zusammenhang. Und auch Viren sind so spezialisiert auf diese einzelnen Bereiche, auf einzelne Spezies, dass sie sich, obwohl sie massenhaft dort vorkommen und in vielerlei Arten dort vorkommen, dass sie es eigentlich nicht schaffen, überzuspringen, weil es so viele verschiedene Bedingungen gibt, die dann nicht wiederum passen. Wenn aber dieses Gewebe Löcher bekommt, das bedeutet, es sterben Spezies aus, andere wiederum nehmen zu, das soll man nicht vergessen, auch wenn wir von Artenverlust oder vom Rückgang der Biodiversität sprechen, bedeutet das nicht, dass alle gleichermaßen zugrunde gehen, sondern es bleiben immer welche übrig, zum Beispiel Kakerlaken oder Ratten oder sonst was. Auf jeden Fall, diese Bedingungen bieten dann schließlich Erregern die Gelegenheit, dann überzuspringen auf andere Teile dieses Netzes und sogar dann dieses Netz vielleicht zu verlassen. So kommt es dann zu einem intensiveren Kontakt Mensch und Tier. Und das war eben auch schon angedeutet worden mit den Wildtiermärkten, wo halt Wildtiere verkauft werden. In einigen Ländern wird das Fleisch gegessen, in Afrika zum Beispiel, aber auch in Südostasien wird Wildtierfleisch gegessen. Wenn diese Tiere infiziert sind, können sie wiederum andere und auch den Menschen infizieren. Aber der große Umbruch, der seit 20, 30 und vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren stattfindet, ist, dass die Ränder dieser Regenwaldgebiete total ausgefranst werden und nicht nur auf Wildtiermärkten oder bei Indigenen, die Bushmeat fressen, die Kontakte Mensch-Tier kommen, sondern tatsächlich durch die Globalisierung. Das bedeutet, Waren, die dort angebaut werden, verkauft werden, gelangen um die ganze Welt herum, durch Reisetätigkeit, durch intensive Ausbeutung der Ressourcen und deren Vertrieb, durch die Rodung der Wälder und die Zerstörung, ist das Potenzial, dass immer neue Viren und damit Infektionskrankheiten den Menschen begegnen, einfach extrem hoch zurzeit. Und genug Wissenschaftler, Studien warnen genau das. Und es gab schon vor 20 Jahren ein Buch mit dem Namen Virus, was uns gezeigt hat, wie Viren dann schließlich ihren begrenzten Lebensraum auf einem ganz bestimmten Tier, in einem ganz bestimmten Regenwald und nur dort verlassen und schließlich bis in Dörfer dringen und es zu Ausbrüchen von Infektionen kam. Es gab genug Warnungen und niemand hat irgendwie auf diese Warnungen gehört. Noch im Jahre 2018 habe ich eine Studie gelesen, die die Entwicklung der Coronaviren verfolgt hat und schon darauf hingewiesen hat, dass nach SARS und MERS das nächste ganz sicherlich schon am Start steht und in Wälde dann uns überrollen wird. Was uns überrascht und was mich überrascht, ihr habt ja auch gehört, dass ich mich mein Leben lang mit diesen Themen beschäftige und nicht nur beschäftige, sondern auch für die Umwelt kämpfe, vor allen Dingen für den Regenwald kämpfe. Wir haben schon oft Katastrophen heruntergemalt vom Himmel. Wir sind schon oft als Cassandra beschimpft worden. Aber was mich eigentlich überrascht hat, dass es immer schneller kam, als wir geahnt haben und vorausgesagt haben, dass die Zerstörung der Regenwälder dramatische Ausmaße haben wird, nicht nur für die Biodiversität oder für das Klima, sondern auch für unsere Gesundheit, für die Gesundheit des Menschen, das kam einfach erwartet, aber doch eigentlich schneller als gedacht. Ups, jetzt habe ich mein Kabel hier verloren. Entschuldigung. Welches ist es hier? Kommt es wieder? Was muss ich machen? Sieht man nicht mehr? Ah, ist ein Wackelkontakt? Nee. Falsch? Den brauchst du gar nicht? Dann mache ich den weg. Okay. Aber jetzt kommt es. Ah, sieht man was. Okay, und jetzt kommen wir, glaube ich, ans Eingemachte, denn jetzt hat es nicht mehr irgendwie einen exotischen Touch. Jemand erzählt was vom Regenwald, das ist weit weg. Was geht uns das an? Die hauptsächliche Treiberzerstörung des Regenwaldes, die Treiber der Entwaldung, sind hier aufgelistet. Das ist die Agroindustrie, die Flächen sucht für Ölpalmen, für Soja, auch für Reis und für alle möglichen anderen Produkte, sogar auch für Rosen und so weiter, riesige Flächen braucht. Und das ist eine Entwicklung, die enorm zugenommen hat seit etwa 2008, ganz intensiv, also noch gar nicht so lange her, da wart ihr zumindest alle schon mal geboren. Ihr seid Zeitzeugen dieser Zerstörung. Und ihr seid Zeitzeugen einer immensen Zerstörung. Darunter fällt auch Viehzucht, aber auch Tropenholz und, was vielleicht weniger bekannt ist, Zellstoff und Papier. Ganz enorm auch Bergbau, Straßenbau, Infrastruktur. Das ist vielleicht, hat weniger mit uns zu tun oder indirekt nur etwas mit uns zu tun. Aber alle diese genannten Kommoditäten oder Industrien haben sehr wohl was mit uns zu tun, denn die produzieren für den globalen Markt. Die Viehzucht, zum Beispiel Fleisch aus Argentinien, aus Brasilien, aus dem Cerrado, für die Welt, für den europäischen Markt, für den amerikanischen Markt. Palmöl, das ist eines unserer Hauptthemen der letzten 15 Jahre, hat sicherlich 30 Millionen Hektar Regenwald zerstört seit 2010. Soja in Brasilien wahrscheinlich noch mehr. Zellstoff und Papier ist etwa in der gleichen Grasgrößenordnung wie Palmöl. Der Unterschied ist, dass für Zellstoff dann so Holzplantagen wie in Mecklenburg-Vorpommern angelegt werden und jetzt nicht solche kahlen Flächen wie hier. Was wir hier sehen, ist eine Baumschule für die Palmölplantagen in auf Borneo, in Zentral-Kalimantan. Wir hatten im letzten Jahr weltweit eine Entwaldung von 11 Millionen Hektar Regenwald weltweit, nur für diese Kommoditäten. Was ich eben genannt habe, also der Kontakt von lokalen Leuten, die auch Wildtiere essen und so weiter, spielt eine marginale Rolle. Es ist auch da, man darf es nicht leugnen, aber im Vergleich zu den Flächen, die für Industrien abgeholzt werden, ist es ein wirklich kleiner Teil. Ein weiteres Foto, es übrigens sind alle Fotos von, oder die meisten, zumindest bis auf ein, zwei, von uns selbst, von unseren Mitarbeitern, von unseren Projekten. Und dies ist eine Collage, die wir dann selbst hergestellt haben. Man sieht hier ein Feld, das gerade abgeerntet wird in Brasilien, und zwar für die Produktion von Bioethanol, für den Tank, also fürs Auto, für Benzin, für E10. Ein ganz großer Treiber der Entwaldung ist der Fleischkonsum. Das sind also unendlich große Flächen, die dort abgeholzt werden, damit dort Tiere weiden können. Manchmal sind es auch indirekte Effekte, wenn Wälder abgeholzt werden für Felder, für Sojaplantagen und so weiter. Und dann im zweiten Schritt erst rücken die Rinder nach oder manchmal auch umgekehrt. Und hier sehen wir das Bild nochmal. Das war die Palmölindustrie, vor allen Dingen in Indonesien. Was interessant ist und was heute Morgen auch in den Nachrichten war, es gibt ja gerade den G7-Gipfel, dort wurde beschlossen, dass die Pflanzen, also das Sprit aus Pflanzen weiterhin akzeptiert wird und weiterhin anerkannt wird. Und der treibende Staat ist halt Deutschland, der das so macht. Im Moment ist es so, dass 66% des nach Europa importierten Palmöls im Sektor Energie landen. Davon ist ein kleinerer Teil in Heizkraftwerken, also in Blockheizkraftwerken für die Erzeugung von Strom und Wärme. Und der größere Teil, also etwa die Hälfte des Palmöls, landet in unseren Autos, und zwar im Diesel. Das ist eine Pflicht, das wird beigemischt. Da kann man sich auch nicht wehren, das ist undeklariert beigemischt. Und nur der kleinere Teil, also 35%, etwa 34%, geht in Lebensmittel und Kosmetik. Aber auch das hat enorm zugenommen. Hier ein Blick auf eine Eukalyptusplantage in Brasilien. Der Verbrauch von Papier und Zellstoff ist auch enorm gestiegen. Und dafür sind Regenwälder abgeholzt worden, und wenn die dann weg sind, werden eintönige Plantagen angelegt. Ein weiterer Punkt, der eben auch schon auf der Liste war, der Bau von Infrastruktur, von Siedlungen und vor allen Dingen von Straßen, denn die Straßen sind quasi Treiber auch der Entwaldung, denn auf den Straßen kommen auch dann kleine Goldsucher, Holzmafia und so weiter immer näher und dichter an die intakten Kerne der Regenwälder heran. Dieses Bild ist aufgenommen in Papua, was im Moment noch die letzte Front der Holzmafia ist, aber gerade dabei ist, platt gemacht zu werden für Agroindustrie hauptsächlich. Ja, also die Straßen, die öffnen uns die Pandora-Büchse der Pandemie, indem sie Menschen heranlocken, die sich an der Umweltzerstörung beteiligen. Wenn die Straßen vorhanden sind, geht von da aus die Entwaldung und die Rodung, auch die kommerzielle Entwaldung, aus. Denn in den dichten Urwäldern können schwere Maschinen, können die Erntegeräte und so weiter nicht vorankommen. Und deswegen sehen wir ganz deutlich, mit Satelliten, dank der modernen Technik können wir das auch verfolgen, können wir von oben beobachten, wie sich die Entwaldung direkt wie kleine Pfeile von den Straßen aus nach rechts und links weiter voran frisst. Was alle Staaten im Moment forcieren und vor allen Dingen auch die Staaten, die noch Tropenwälder haben, ist, dass sie auf Wirtschaftsentwicklung setzen, dass sie Infrastruktur bauen, Häfen, Flughäfen und natürlich auch Straßen. Mit den Straßen gibt es dann neue Dörfer und schließlich neue Siedlungen. Und das geht so rasant und so schnell, dass man das kaum beschreiben kann. Und die Straßen sind aber auch, und das ist ja hier das Thema, eine Einladungskarte für Krankheitserreger. Und die kommen zu uns Menschen. Ich habe selbst in Papua mal Daten erhoben zu HIV/AIDS. Und das war ganz eindeutig, dass entlang der Straßen die Inzidenzen sehr, sehr hoch waren, dass in den Goldgräberlagern und in den Holzfällercamps, ja, also zumindest alle weiblichen Personen zu 100% infiziert waren und die Männer ungefähr zur Hälfte. Und dass sich das Bild ganz eindeutig so darstellt, Straßen sind auch die Straßen in die Infektion. Dank unserer modernen Technik, jemand hat gesagt, ich wäre technikaffin, ist es nur ein Beispiel, was es alles an Möglichkeiten gibt. Diese Möglichkeiten sind relativ neu, werden auch ständig verbessert. Wir haben alle möglichen Tools, die wir von zu Hause aus, vom Sofa aus oder vom Schreibtisch aus beobachten können, wie die Veränderung der Landschaften vorangeht. Das ist hier eine Website, die spezialisiert ist auf Indonesien. Da kann man dann reinzoomen, man kann verschiedene Parameter reingeben, zum Beispiel Waldverlust, man kann das Jahr hereingeben und so weiter. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich. Man kann also jetzt, nachdem wir im Jahre 2000 hatten wir sehr, sehr viel mit illegalen Aktivitäten zu kämpfen, mit illegalen Goldsuchern, mit der Holzmafia und mit illegalen Plantagen und so weiter. Und das konnte man also ganz schwierig nachverfolgen. Aber heute ist es schon möglich, dass wir genau sehen, wo was passiert und dann auch Alarm schlagen können. Etwas, was ich noch bis jetzt kaum bearbeitet haben, was aber ein neues, enormes, großes Thema ist, ist nämlich der ganze Sektor Bergbau, den habe ich zwar eben schon erwähnt, der unendlich viel Regenwaldflächen auch frisst, aber ganz speziell auch die Entwicklung hin zu erneuerbaren Energien. Sehr viele unter uns wollen umweltfreundlich sein und wie eben auch zum Beispiel Biosprit tanken, was dann wieder als negative Seite dann die Zerstörung von Regenwäldern hat, aber auch die Elektromobilität hat ganz, ganz, ganz große Probleme. Hier haben wir aufgestellt in unserer eigenen Grafik, wo die wichtigsten Rohstoffe für die Elektroautos und für die Batterien herkommen. Also Eisenerz, Kupfer und so weiter, Bauxit, Kobalt und so weiter, zum großen Teil für Karosserien, aber auch speziell für die Batterien. Das ist nicht nur Lithium, was ihr oft vielleicht hört, sondern es sind weitaus andere. Und diese liegen, also gerade die Schwermetalle, liegen in den Böden der Regenwälder. Und es ist jetzt vielleicht seit 3-4 Jahren ein Ansturm auf diese Gebiete. Und da beteiligen sich jetzt nicht nur Tesla und der brasilianische Konzern Vale, sondern auch viele andere, von denen Sie noch nie was gehört haben, aus Südostasien, aus China, aus Australien und so weiter, den Ansturm auf diese letzten Regenwaldgebiete, um an die Rohstoffe für die neuen Technologien zu kommen. Ganz ähnlich ist es auch mit der Digitalisierung, wenn auch die nicht diese Massen an Material benötigt, wie zum Beispiel die Elektromobilität. Wenn wir tatsächlich, bin ich gespannt, was die Politiker dazu sagen, 1 Milliarde Fahrzeuge, die wir auf der Welt haben, mit Verbrennermotoren komplett ersetzen durch Elektroautos, dann sehe ich für die rot gezeichneten Gebiete hier auf dieser Karte einfach schwarz. Vielleicht nicht ganz Australien, aber trotzdem. Also in meinem Spezialgebiet Südostasien gibt es die größten Nickelvorkommen der Welt, aber auch andere. Nickel ist im Moment dort das Wichtigste. Und dafür werden ganze Landstriche gerade aktuell platt gemacht auf Sulawesi und in den Molukken, wo es noch Regenwald gibt. Hier ist eine Grafik von den letzten 20 Jahren, wo man sehen kann, wie viel Regenwald wir jährlich verloren haben. Die Zahlen, falls Sie sich dafür interessieren, unterscheiden sich von Studie zu Studie, von Institut zu Institut und die wiederum unterscheiden sich von den offiziellen Daten der UN oder der FAO oder von den einzelnen Staaten. Aber es ist doch eine Tendenz, die diese Dinge vergleichbar macht oder die Zahlen vergleichbar macht. Was man hier sieht, in den unterschiedlichen Farben. Das ist also die Waldverluste pro Jahr und das in Grün. Und das Rote oder Braune, je nachdem wie das bei Ihnen erscheint, ist das durch Waldbrände. Waldbrände sind ein großes Problem, nicht nur lokal für die Bevölkerung oder für den Waldverlust, sondern auch aus Klimaperspektive gesehen. Trotz aller Anstrengungen, das ist, was ich eigentlich sagen wollte, haben wir trotz Gesetzen, trotz Importstopp, trotz Forest Stewardship Council, trotz Zertifikaten und ich weiß nicht was für alle Bemühungen, Lieferkettengesetz und so weiter, gibt es keine Verbesserung, ist hier irgendwie keine Verbesserung in Sicht. In einem Jahr ist es mal ein bisschen mehr, im anderen ist es ein bisschen weniger. Aber im Prinzip ist es ansteigend hoch und höher als die Entwaldung vor 20 Jahren und auch viel höher noch als die Entwaldung vor 30 oder 40 Jahren, als die ersten Umweltgruppen richtig aktiv wurden und alarmiert waren. Also der Zug der Zerstörung fährt rasanter weiter, als man sich das jemals vorstellen konnte. Wir benutzen diese Zahlen zum Teil als Grundlage für unsere Arbeit, aber nicht quasi, wir entwickeln daraus oft eigene Daten und eigene Zahlen, weil wir überall auf der Welt auch Projekte haben oder Projektpartner haben. Und wir benutzen auch moderne Technik, wie in diesem Fall auch nochmal ein anderes Tool, wie man mit Satellitenaufnahmen quasi interaktiv die Entwaldung verfolgen kann, hier am Beispiel Lateinamerika. Und dieses Bild zeigt uns Lateinamerika und die Bewaldung oder vielmehr die Baumbedeckung, was auch ein bisschen ein Unterschied ist, im Jahre 2000. Auch hier kann man das sehr gut verfolgen, wie es weitergeht. Warum? Oh, ich habe zurückgeblättert. Okay. Eine andere Karte, das stammt vom WWF und nicht von uns, zeigt, wo sind die Fronten der Entwaldung und für welche Kommodität. Hier auch wieder am Beispiel Lateinamerika. Das ist angezeigt mit verschiedenen Icons. Die Entwaldung für Rinderzucht, für die Plantagen für die Nahrungsmittelindustrie, für Straßenbau, für landwirtschaftliche Projekte, für Infrastruktur, Bergbau und so weiter, kann man sehr gut erfassen und dann über die Jahre hinaus verfolgen. Brasilien ist im Moment ein ganz, ganz großes Sorgenkind. Viele verschiedene Gesetze der Bolsonaro-Regierung erlauben jetzt das Vordringen vor allen Dingen von Bergbau, auch in Gebiete, die eigentlich Schutzgebiete sind oder indigenen Gebiete. Ein anderes Beispiel, wie vorgegangen wird, ist, hier ist ein Plan eines Food and Energy Estates, das eindeutig dann am Schreibtisch irgendwo in einem Büro, das sieht man an den schönen geraden Linien, kreiert wurde, ohne Rücksicht darauf, ob da Menschen wohnen, ob da intakter Regenwald ist. Und diese riesigen Food Estates, die dann Millionen von Hektar groß sind, sind dann vielleicht nicht durch und durch eintönig mit Ölpalmen oder sonst was bepflanzt, sondern es gibt Bereiche, da wird Reis angebaut, da wird Tapioca angebaut, da werden Ölpalmen angebaut oder auch Eukalyptusbäume. Also ein buntes Gemisch sozusagen für eine am Schreibtisch geplante Plantage, die angeblich dazu dient, die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung sicherzustellen. Das haben wir jetzt eben schon erwähnt, dass wir die hohe Biodiversität in intakten Regenwäldern durch die Abholzung zerstören, dass wir dadurch die Biodiversität zerstören und damit auch die Sicherheit für uns Menschen, dass wir neue Landschaften, neue Kulturlandschaften sozusagen schaffen und diese aber rum auch Wohlfühlhabitat sind für Fledermäuse und Ratten, die wir vorher nicht unbedingt verteufelt hatten im Regenwald, aber die jetzt dank fehlender Fressfeinde und dank besonderer Bedingungen zu einer echten Plage werden können und dadurch auch zu diesem engen Kontakt zwischen den Virenträgern, zwischen Wirten und Menschen es kommt. Es gibt noch viele, viele andere kleine Aspekte in diesem Bereich. Ich denke nur an eines unserer Projekte auch in Indonesien auf Sumatra, wo es quasi wöchentlich zu Kontakten mit Tigern kommt. Dieser Teil von Sumatra ist mehr oder weniger zu 70% zu Plantage geworden für Ölpalmen, zum Teil Kohleabbau und ein kleinerer Teil nur in den Bergen oder in den Schutzgebieten ist noch bewaldet. Die Wildtiere, wie zum Beispiel die Großsäuger, die Tiger, haben einen dezimierten Lebensraum. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass ihre Nahrungsquelle, in diesem Fall sind es Wildschweine, alle befallen sind von der Schweinepest und weggestorben sind. Und die Tiger, die aus Verzweiflung oder aus Hunger quasi dann auf die Felder und auch in die Dörfer gehen, die sorgen dann dafür, dass es immer wieder zu Zwischenfällen kommt. Und solche Zwischenfälle, die triggern dann immer wieder eine Abwehrhaltung, eine aggressive Haltung gegenüber den Wildtieren. Also die Tiger greifen Menschen an, so nach dem Motto, ein Menschenfresser. Und bewirken dadurch auch noch weitere aggressive Haltungen gegenüber den Wildtieren. Wie ich eben schon gesagt habe, hat die Pandemie und der Regenwald sehr, sehr viel mit uns zu tun, mit unserer Lebensweise, die sich in den letzten 150 und speziell auch in den letzten 30 Jahren enorm geändert hat. Wir verbrauchen mehr, wir leben nicht mehr souverän, wir verlassen uns auf Industrienahrung, Dafür wird intensive Landwirtschaft gebraucht, die die Hauptkommoditäten anbauen. Nicht nur Fleisch, Soja, wie ich eben gesagt habe, sondern es kommen noch andere dazu, zum Beispiel Kakao, das ist ein ähnliches Problem. Wir brauchen enorm viel Rohstoffe für unsere Industrien, für unseren Lebenswandel und aktuell für Energie. Und wenn... Wenn wir auch eben gesagt haben, der direkte Kontakt Menschen und Wildtiermärkte oder Menschen und Bushmeat ist nur ein kleiner Puzzlestein in diesem Gewebe, so ist doch etwas, was man noch erwähnen muss, was auch ein großer Puzzlestein ist. Und das ist nämlich der Handel mit Tieren und Pflanzen. Und man kann sagen, dass der Handel mit Tieren, vor allen Dingen mit Wildtieren, vom Volumen, also vom Finanzvolumen, etwa so groß ist wie der Drogenhandel. Ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber auf jeden Fall ist das ein enormes Business. So, aus unserer Arbeit wissen wir, dass Indigene die besten Waldschützer sind, so wie ich eben erwähnt habe. Wir sehen dort, wo Wald ist, das sind indigenen Gebiete. Und umgekehrt, wo Indigenen leben, dort ist der Wald noch am besten erhalten. Zum einen liegt das daran, wenn Sie einen Landtitel haben oder ein indigenes Territorium überschrieben bekommen haben, dass es schwieriger ist, dann für Industrien den Wald abzuholzen und platt zu machen. Zum anderen liegt es aber auch daran, wie Sie den Wald nutzen, denn Wälder sind nirgendwo leer. Wir haben ganz oft Anfragen, können wir nicht Regenwald kaufen? Das ist sehr schwierig für uns zu beantworten, weil es gibt keine leeren Regenwälder. Überall sind Menschen und diese haben ja eigentlich bewiesen, wenn Regenwald noch da ist, dass sie ihn erhalten und schützen können. Und wir müssen von ihren Methoden lernen. Das ist eigentlich alles. Wir mussten aber auch Quarantäne und Lockdown von ihnen lernen. Viele Leute haben sich hier aufgeregt und ich, die ich da schon öfter in den tropischen Regenwäldern in Dörfern war, habe gesagt, niemals kommt man in ein Dorf rein, ohne sich vorher anzumelden, ohne ein bestimmtes Ritual, zum Beispiel einen Tanz oder ein Reinigungsritual oder ein Bad im Fluss, das zum Ritual gehört, zu durchlaufen. Und wir haben auch gesehen, wie sie mit Krankheiten umgehen. Sehr oft haben sie keinen Zugang zu unserer Medizin, aber sie haben ihre eigenen Medizinpflanzen und sie riegeln sich ab. Bei einer kleinen Infektion kommt es sehr oft vor, dass Dörfer komplett abgesperrt werden. Es gibt solche und solche Erfahrungen jetzt in den letzten 2 Jahren mit Indigenen. In anderen Fällen, wie zum Beispiel in Amazonien, waren die illegalen Goldschürfer und die illegalen Wilderer und so weiter so aggressiv und die sind so gewalttätig und kommen auch in die Siedlung rein, bringen die Viren hin, dass die Sterberate dort in Amazonien sehr hoch war, während in anderen Regionen, in Südostasien zum Beispiel, gerade bei den Indigenen, obwohl sie keinen Zugang zu Medizin und zu Impfungen haben, doch deutlich geringer war. Es ist nur ein Bild, wie im ganzen gesamten Amazonas indigene Territorien tatsächlich kreiert wurden, wo es auch Landtitel gibt, die aber jetzt dank der Bolsonaro-Politik wahrscheinlich geöffnet werden, vor allen Dingen für Holz und für Bergbau. So, also ich komme jetzt einfach zum Schluss. Wir wissen alle genug, wie die Wege der Viren laufen. Wir waren überrascht von dieser Corona-Pandemie, die bis in unsere Häuser eingedrungen ist. Wir wissen viel aus unseren Erfahrungen von Umweltschützerinnen und aus den Erfahrungen mit Epidemien der letzten Jahre. Doch dieses spielt in der öffentlichen Diskussion keine Rolle und deswegen bin ich froh, dass ich hier kommen durfte und das wenigstens in Kürze und ein bisschen plakativ darstellen konnte. Und dafür danke ich euch erstmal und verabschiede mich hier mit einer Begegnung die vielleicht nicht 1,5 Meter ist oder doch, könnte sein. Wir sind nicht nur durch Viren gefährdet, sondern auch unsere unmittelbaren Cousins, die Menschenaffen, die sind durch den Kontakt mit den Menschen gefährdet. Und eine nächste Pandemie kann auch zur Ausrottung unserer nächsten Verwandten führen. Und deswegen unser Appell, wir wollen kein Zurück zur Normalität. Denn das höchste Gut ist nicht das Wirtschaftswachstum, sondern die Gesundheit der Menschen und die Bewahrung der Natur. Und wir werden das nie in den Griff kriegen, weil die Ursache der Pandemie einfach weiter grassiert. Danke. Ja? Ja, sicher.
Vielen Dank für diesen Vortrag, Ivo Marianne. Ich habe mich gefragt, ob noch Platz ist für 1, 2 Fragen. Vielleicht ganz kurz. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wenn das okay ist.
Für mich ja.
Okay, super. Los geht's. Ja, ich komme mal zu euch, okay? Du hast eine?
Ja, du hältst das fest, Asghar. Ich wollte fragen, du hast ja eben so die Sachen, die hauptsächlich am Regenwaldzerstörung teilnehmen. Wie ist der Tabak einzuordnen? Weil der eine der anspruchsvollsten Pflanzen der Welt zum Beispiel.
Ja, für Tabak wird natürlich auch Regenwald zerstört. Aber was ich hier genannt habe, das sind die ganz Großen. Also wo wirklich pro Jahr, wo wir jetzt zum Beispiel mit Ölpalmen 50 oder wie viele Millionen Hektar angebaut haben und mit Soja doppelt so viel. Und da ist Tabak ist dabei, aber bei den bisschen kleineren, aber auch Millionen.
Gibt es noch eine Frage im Publikum? Da hinten, ich komme.
Hi, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ich frage mich halt irgendwie, wie man gut so gegen QuerdenkerInnen oder so, die jetzt irgendwie sagen, das wurde in irgendeinem Labor in China angezüchtet, dieses Virus. Was wäre so dein Hauptpunkt oder wo hast du so selber gecheckt, so, das ist es nicht, so, es ist halt durch uns auch entstanden. Mhm. So was wäre dein Hauptargument oder wie würdest du da, welches Argument wäre so für dich der Knackpunkt sozusagen?
Also das Hauptargument ist, selbst wenn es ein im Labor gezüchtetes Virus gibt, ob es nun dieses ist oder vielleicht ein anderes, das ist natürlich möglich, aber die Situation, so wie wir sie jetzt einschätzen, ist, dass es über kurz oder lang zum Ausbruch eines nächsten Virus kommt, zu einer nächsten Virusinfektion, die auch zu einer Epidemie werden kann und vielleicht auch zu einer Pandemie werden kann. Deswegen ist das überflüssig, darüber zu reden. Es interessiert mich nicht, ob das jetzt gezüchtet ist oder ob das auf natürlichem Wege gekommen ist, denn es gibt genug, die auf natürlichem Wege zu uns kommen, natürlich in Anführungszeichen, weil wir die Situation so geschafft haben, dass alle möglichen Viren jetzt, was ich eben genannt habe, das Majaro-Virus ist auf dem Vormarsch. Wir brauchen nur warten. Also das ist einfach, was ich sage. Das war auch, was mich die ganze Zeit geärgert hat, über Masken und Lockdown und Pi und Po und kommt aus dem Labor oder nicht. Das ist mir völlig schnurzegal. Die Ursache, dass prinzipiell Virenerkrankungen zur Pandemie werden, die ist einfach nicht beseitigt, die wird nicht angegangen, die wird noch nicht mal diskutiert. Das ist eigentlich was wirklich mich dann ärgert.